in den Regionalzeitungen passenderweise gleich neben den Todesanzeigen und Danksagungen, da kann man es finden, die Sterbeanzeigen mittelständischer Betriebe und Unternehmen. Es ist irgendwie ein stilles Ableben, hier der Metzger, da der Produzent von Autoteilen oder ein Bäcker. Hat ein mittelständisches Unternehmen Substanz, dann werden Produktlinien heruntergefahren, die Produktion wird stillgelegt und im nächsten Schritt verlagert. Damit wandern Know-how und Arbeitsplätze ins Ausland. Vielleicht wird so ein Betriebsteil in Deutschland abgesichert, vielleicht bis zur endgültigen Verlagerung. Beispiel: die Firma Grune aus Weningen in Baden-Württemberg macht die Herstellung von Autoteilen dicht und geht damit nach Serbien. 50 Arbeitsplätze weg, 50 Mal Familienzukunft zerstört. Der Firmenchef sagt: ich danke den Mitarbeitern und ich weiß, dass es für die betroffenen Familien eine große Belastung bedeutet. Alle 20 Minuten, so die Statistik, geht in Deutschland ein Unternehmen in die Insolvenz. Oft still und leise. Gründe: verstärkter Wettbewerb, Subventionen der China-Anbieter, Billiganbieter auch aus China, teure Energie, Bürokratie, das Deutschland übliche eben. Deutschland ist Politik auch, und da wird versprochen, der Wirtschaft einen Booster zu geben. Die Politiker, vorneweg der Kanzler, die tun so, als ob sie alles Politmögliche täten, um den Niedergang der deutschen Industrie abzuwenden, aber nicht sofort. Die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Kontrafunk. Ich bin Frank Wahrlich. Wie lange ist zu lange? Wie lange hält die Industrie noch aus? Dr. Andreas Ritzenhoff ist mit seiner Firma Seidel in Marburg so etwas wie ein Hidden Champion, ein Weltmarktführer in Designverpackungen. 650 Mitarbeiter. Die Betriebsräume so clean und modern wie ein Labor der NASA. Unternehmen schreiben mittlerweile Brandbriefe an das Kanzleramt, beschreiben dem Kanzler, was aus Sicht der Unternehmen notwendig ist. Manchmal hat es den Eindruck, als ob diese Brandbriefe in der Postsammelstelle des Kanzleramtes in die Ablage kämen und da verblieben. Dr. Ritzenhoff, der Mittelstand sei das Rückgrat der deutschen Industrie, heißt es. Aber Politik und Zivilgesellschaft tun ja ziemlich vieles, um dem Rückgrat die Wirbel einzeln zu brechen. Was erleben Sie bei den familiengeführten Betrieben? Wie ist die Situation?
Also wir haben eine leider politisch introduzierte Krise der deutschen Wirtschaft. Man könnte sagen, wenn man es medizinisch formulieren will, die deutsche Wirtschaft liegt auf Intensivstation. Die Politik hat es im Wesentlichen verursacht durch enorme Eingriffe, insbesondere im Energiesektor, bei den erheblichen Lohnnebenkosten, Bürokratie, hohe Steuern. Und was wir im Moment sehen, ist eben ein hohes Maß an täglichen Insolvenzen, bis zu 80 am Tag, und ein stilles Abwandern vieler Unternehmen. Nebenbei auch ein Abwandern von gut ausgebildeten Leistungsträgern. Wenn wir diese Situation mal nehmen, dann ist das schon ein sehr bedrohlicher Zustand für die deutsche Wirtschaft und nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern für Deutschland insgesamt. Denn es gilt immer noch die Regel: geht es der Wirtschaft gut und geht es vor allem dem Mittelstand in Deutschland gut, geht es der Bevölkerung gut. Geht es denen schlecht, geht es allen schlecht, geht der Wohlstand langsam verloren.
Im letzten Jahr sind rund 280.000 gut ausgebildete junge Deutsche ins Ausland gegangen. Fast ebenso viele Menschen sind eingewandert. Der Herr Ritzenhoff, Sie sind ein engagierter Unternehmer, in der CDU aktiv in Hessen, in der Mittelstandsvereinigung, in der Atlantikbrücke. Ihr Unternehmen ist erfolgreich. Politiker sagen ja manchmal, es müssten mehr Unternehmer in die aktive Politik, eben wegen der Erfahrung und der Praxisnähe. Welche Erfahrung haben Sie denn mit einer solchen Absichtserklärung gemacht? Die Politik müsste sich doch um jemanden wie Sie eigentlich reißen.
Das erlebe ich offen gestanden jetzt nicht. Ich erlebe genau das Gegenteil. Und da bin ich auch nicht der Einzige. Ich tausche mich natürlich auch mit anderen politisch aktiven Unternehmern aus. Und alle machen eigentlich ähnliche Erfahrungen, dass die Funktionärsträger in der Politik es nicht wünschen, dass Unternehmer wirklich sich aktiv an der Politik beteiligen. Man könnte es tatsächlich so formulieren, dass man regelrecht ausgeschaltet oder gecancelt wird.
Es gibt bei der Bundesregierung eine Mittelstandsbeauftragte. Das ist ihre Parteikollegin Gitta Connemann. Sie ist auch noch dazu Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU, Parteimitglied, Regierungsmitglied, Chefin eines Interessenverbandes. Aber von Unternehmertum hat die Frau allenfalls eine, sagen wir, ideologisch-theoretische Ahnung. Sie waren bei der letzten Versammlung der Mittelstandsvereinigung der CDU, waren Sie Gegenkandidat von Frau Connemann und Sie sind als erfolgreicher mittelständischer Unternehmer nicht gewählt worden. Schmerzt das oder ist das ein Beleg dafür, dass die Funktionäre einfach nicht weichen wollen?
Ach, das kann man schon gut aushalten. Ich bin angetreten, weil ich der Meinung war und bin, dass es gut ist, wenn die Interessensvertretung des Mittelstandes durch einen Mittelständler erfolgt und nicht unbedingt durch einen Politiker, der noch obendrein Mitglied der Bundesregierung ist. Frau Connemann ist ja Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Deswegen hätte ich das für sehr sinnvoll gehalten, dass ein Unternehmer die Mittelstandsvereinigung führt. Das ist halt nicht so und man sieht, dass eben die Parteikader dann doch sehr eng zusammenhalten. Also bei der Wahl ist mir berichtet worden, dass von einer Reihe von Landesvorsitzenden über WhatsApp-Gruppen die Delegierten regelrecht beeinflusst wurden, eben wo sie ihre Stimme abgeben sollen. Das ist bedauerlich, aber persönlich kann ich damit schon umgehen.
Ja, aber Sie bekommen Ihre Interessen, die ja aus tätiger Arbeit entstehen und formuliert waren, bekommen Sie so nicht unter. Wie kann denn ein Mittelstand sich vertreten lassen von Leuten, denen ihm zum Teil die Expertise fehlt? Und zum anderen ist es ja auch seltsam, dass offenbar diese Funktionärselite in der Partei oder in allen Parteien einen solchen Einfluss haben und sagen, es interessiert uns nicht, was Sie als erfolgreicher mittelständischer Unternehmen einbringen wollen. Wir brauchen das nicht. Das könnte störend sein.
Sie haben jetzt Frau Connemann angesprochen. Es ist so, dass sie ja durchaus richtige Dinge sagt. Also das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber sie ist jetzt Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Und ich erwarte, dass sie endlich was tut. Sie hat auch in ihrer Wahlkampfrede im September letzten Jahres gesagt, dass sie 80.000 Kilometer in der Bundesrepublik gereist ist, also wahrscheinlich zwei Satz Reifen abgefahren hat, um mit Unternehmern zu sprechen. Das ist alles nett. Entscheidend ist, dass wir endlich was tun. Ja? Und sie sitzt im Bundeswirtschaftsministerium und ich würde Sie fragen, Frau Connemann, für wie viele Gesetze haben Sie gesorgt, dass sie abgeschafft werden? Unnötige Bürokratiegesetze. Was haben Sie getan, um die Energieversorgung erstmal zu sichern und sie günstiger zu machen? Sind Sie aktiv gegen die irrsinnige CO2-Steuer aufgetreten und haben Sie dafür gesorgt, dass sie abgeschafft wird? Was ist mit den Lohnnebenkosten? Ich habe schon bei meiner Wahlkampfrede kritisiert, dass Frau Connemann die Mindestlohnerhöhung von 13,8% innerhalb von 2 Jahren einfach so durchgewunken hat in einer Wirtschaftssituation, wo wir eben diese vielen Insolvenzen haben. Das ist pures Gift für die Wirtschaft. Der Rentenentwurf, ich bin jetzt kein Rentenspezialist, aber ich muss sagen, wenn wir in einer schweren und schwersten Wirtschaftskrise sind, dann muss es ein absolutes Tabu sein, nochmal in irgendeiner Form Lohnnebenkosten oder Kosten für die Bürger zu erhöhen. Ohne dass ich das jetzt ins letzte Detail studiert habe, wenn man ein System entwirft, das eine erneute Kostenerhöhung organisiert, dann kann ich nur sagen, Hausaufgabe nicht richtig erfüllt.
Ja, wie ist es denn eigentlich? Wie können Sie denn Ihre berechtigten Interessen, die ja über das einzelne familiengeführte Unternehmen hinausgehen, Sie haben ja auch Interessen an diesem Land. Wie werden denn Ihre Meinungen und Ihre Empfehlungen in die Politik transportiert? Werden Sie zum Beispiel von der hessischen Landesregierung gefragt, was würde der Industrie helfen?
In der Partei ist es ausgesprochen schwierig, muss ich sagen. Meine Lokalfunktionäre haben sogar dafür gesorgt, dass ich nicht mal Delegierter auf Parteitagen bin. Ich persönlich engagiere mich eben in Verbänden. Ich bin im Präsidium der lokalen IHK. Ich halte regelmäßig Vorträge und schreibe Artikel über das, was ich glaube, was zu tun ist. und rede mit einzelnen Parteifreunden. Im Einzelgespräch stößt man auch durchaus auf Verständnis. Die Partei selber fördert es nicht. Ja, es ist leider sehr stark funktionärsgesteuert und es hängt, glaube ich, mit dem Berufspolitikertum zusammen, aber das ist ein anderes Thema.
Gibt es denn tatsächlich so eine Art stillschweigendes Kartell der Funktionäre, das Unternehmer, also Experten jenseits der Gender Studies in der Politik wenig zu sagen haben, dass man diese eigentlich Unabhängigen, weil die ihr eigenes Geld schon vorher verdient haben, dass man diese unabhängigen Personen aus diesem politischen Tagesgeschäft heraushalten will. Bei der SPD zum Beispiel, das ist mittlerweile eine Partei ohne Arbeiter, dafür viele brave Funktionäre. Bedauern Sie oder sehen Sie manchmal mit einem gewissen Unmut auf diese Entwicklung hin, dass die Parlamente aus Funktionären und viel zu wenig aus Fachleuten und wirklichen Experten und unabhängigen Leuten bestehen?
Also das ist ein großes Problem im Land. Ja. Wir haben Funktionäre, die die Wahl getroffen haben, Berufspolitiker sein zu wollen. Ja, und ein Leben lang in der Politik zu arbeiten und ein Leben lang durch die Politik versorgt werden zu wollen. Und hier liegt ein struktureller Fehler. Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir unsere Regierungsperioden auf 5 Jahre verlängern, aber dass wir dann sagen, Spitzenämter wie Kanzler oder Bundespräsident maximal 2 Perioden, Parlamentarier, Minister maximal 3 Perioden und dann raus aus der Politik und neue Leute rein. Neue Leute, die das Leben draußen kennen und die nicht ums eigene Überleben und die eigene Existenz kämpfen und um dauerhaft von der Politik alimentiert zu werden. Ich glaube, dass das ein großes Strukturproblem ist. Wir sollten dafür sorgen, dass wir die Besten in die Politik bekommen. Also es gibt in Deutschland den Freiburger Professor Raffelhüschen. Den hört man seit Jahrzehnten immer wieder zum Thema Rentenpolitik Stellung zu beziehen. Raffelhüschen hat sich intensiv auch mit dem norwegischen Rentenmodell beschäftigt und das ist ja bekanntermaßen eins der erfolgreichsten Rentenmodelle der Welt. Und ich frage mich, warum holt man einen solchen Experten nicht in eine Kommission, die ein neues Rentensystem entwickeln soll? Warum nimmt man da Leute, die davon zum Teil relativ wenig verstehen? Ich will da keinem der Kommissionsmitglieder zu nahe treten, aber ich würde doch ohne Frage die Besten in eine solche Kommission berufen, die Besten in die Politik rufen, damit das Land wieder nach vorne kommt. Ja? Also es geht ja nicht um mich persönlich, es geht auch nicht um die Unternehmer persönlich, sondern es geht darum, dass dieses Land, das im Moment wirklich im Absturz sich befindet, wieder nach vorne kommt. Ja? Und ich kann auch nur sagen, wir haben doch Erfahrungen, wie man Wirtschaft nach oben bringt. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Spielregeln, die Ludwig Erhard formuliert hat, ist Deutschland ein Wirtschaftswunder geworden. Deutschland ist enorm schnell aufgestiegen und hat ein weltweites Renommee erworben, gute Qualität zu liefern, kostengünstig zu produzieren und so weiter. Warum vernachlässigen wir alles Wissen, was wir damals hatten und mit dem wir damals erfolgreich sind?
Naja, die Antwort könnte ich Ihnen versuchen zu geben. Da ist ein Professor Raffelhüschen, der ist nicht geschmeidig genug für diese Politik, genauso wenig wie Sie wahrscheinlich nicht geschmeidig genug sind für den Gang durch die Institutionen bei der Union. Sie haben mal in einem Vortrag gesagt, Veränderung beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit, der Benennung der Probleme und dann kommen Lösungen heraus. Jenseits von Ideologie und persönlichen Interessen, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, gerade wenn die Probleme so offensichtlich, so deutlich sind. Rente ist ein Beispiel. Da lässt eine Regierung sich von Experten in Anführungszeichen etwas erarbeiten und sagt dann, das ist doch gar nicht schlecht, das machen wir irgendwann, wir bringen das mal auf den Weg. Das Gleiche ist mit den Sozialversicherungen, dem ganzen Sozialstaat. In den Leuten fällt es offenbar sehr schwer, eine Wirklichkeit eindeutig zu betrachten und die Schlüsse zu ziehen und die dann politisch umzusetzen. Ist das nur eine Feigheit vor dem Wähler oder ein Weglaufen vor der Wirklichkeit oder ist es noch nicht schlimm genug?
Wir fangen mal an mit der Wahrnehmung der Realität. Das ist eigentlich tief in unserer Kultur verankert. Schon Platon hat in seinem Symposion die Grundtugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß beschrieben, die dann ja Thomas von Aquin in das christliche Menschenbild eingebaut haben. Und die Klugheit besagt nichts anderes, als dass ich meine eigenen Interessen und meinen eigenen Willen einfach mal zum Schweigen bringe und versuche, die Realität zu erfassen. Und wenn ich die Realität erfasse, dann baue ich darauf mein Beschließen und mein Handeln auf. Das ist sozusagen die Grundlage unserer Kultur, übrigens auch im Grundsatzprogramm der CDU festgeschrieben. Es findet nur leider nicht statt. Und wenn ich mal den Bundeskanzler nehme, dann realisiert er natürlich, was gemacht werden muss. Und er hat auf dem CSU-Parteitag im Dezember letzten Jahres sehr deutlich formuliert, dass das Land von Grund auf modernisiert und saniert werden muss. Aber wenn es dann ans Beschließen und Handeln geht, dann ist auf einmal die Offenheit für die Dinge, die getan werden müssen, durch den Willen eingeschränkt, es unbedingt mit der SPD zu machen, mit der es kaum machbar ist, weil insbesondere die SPD ein abgrundtiefes Misstrauen gegen Unternehmer hat. Und wer ein abgrundtiefes Misstrauen gegen Unternehmer hat, der meint dann gleichzeitig, dass er besserer Unternehmer ist in der Politik. Und das ist eine krasse Fehleinnahme. Deshalb werden hier ständig falsche Entscheidungen getroffen. Und das Land ist weiter auf dem Absturz unterwegs.
Sie haben sich mit Ihrer Firma in eine Nische gewissermaßen erfolgreich aufgestellt und eingerichtet. Das ist ein Luxusartikel in höchster Präzision und Feinheit. Sie geben viel und machen viel, dass es auch so bleibt. Wie sieht es aus, wenn Sie auf deutsche Mittelständler schauen? Worunter leiden die? Manchmal geht das Leiden bis zum moribunden Firmenaufgabe.
Also es sind zum einen natürlich die politikgemachten wirtschaftlichen Probleme, die wir haben, als Beispiel die Energieversorgung. Also eine günstige Energie ist für die Wirtschaft der Sauerstoff zum Atmen. Wenn wir die Energie knapp machen und verteuern, dann ist es so, wie wenn wir die Menschen durch ein sauerstoffarmes Gebiet schicken oder auf einen 5000 Meter hohen Gipfel, wo eben der Sauerstoff knapp wird. Und das hat die Politik leider über Jahre gemacht. Ja, wir haben jetzt heute ein Problem, dass wir 20, 30 Cent für die Kilowattstunde bezahlen und in China vielleicht 3 oder 5. Das sind eine Reihe von Dingen, die politisch verursacht die Wirtschaft in eine enorme Schwäche bringen. Also das ist das eine Thema. Hausgemachte Probleme für die Wirtschaft. Das zweite ist, dass wir uns mit einem chinesischen System auseinandersetzen müssen, wo man sich entschieden hat, gegen jede marktwirtschaftliche Regel die eigene Wirtschaft permanent und zwar großflächig zu subventionieren mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Das sind Zuschüsse an die Unternehmen, das sind zum Teil freie Immobilien, das sind zum Teil Kredite, die zinslos vergeben werden. Und das ist eine künstlich niedrig gehaltene chinesische Währung, die den chinesischen Unternehmen einen riesen Vorteil gegenüber den westlichen Unternehmen organisiert. Und das ist ein krasser Bruch mit der Marktwirtschaft. Und ich frage mich, wie es sein kann, dass wir eigentlich genau wissen, was zu machen ist. Es ist bei Ludwig Erhard alles nachzulesen. Es wird nur einfach nicht befolgt. Also so wie unsere Tradition, die auf Platon zurückgeht, irgendwie beiseite gelegt wird und sich keiner mehr überhaupt dessen besinnt und erinnert, obwohl es wirklich ein großer Schatz an Wissen ist, so lassen wir auch einfach die Lehre von Ludwig Erhard, die zu einem großen Erfolg der deutschen Wirtschaft geführt hat, beiseite und fummeln irgendwie an der Wirtschaft rum. Der Staat meint, er wäre der bessere Unternehmer und greift ständig in irgendeiner Form ein. Ob das jetzt das Verbrennerverbot ist, das Zerstören von Energieversorgungsmaschinen, also Kernkraftwerken und Kohlekraftwerken. Wir machen einfach so kapitale Fehler, die dann die Wirtschaft nach unten bringen und damit im zweiten Zug den Wohlstand der Bevölkerung. Und das werden wir, wenn wir das nicht beenden, demnächst sehr, sehr schmerzhaft wahrnehmen. Schon jetzt kann man sehen, dass die Reformvorhaben der Bundesregierung immer damit verbunden werden, dass die Bürger immer weiter zur Kasse gebeten werden. Und das müssen wir genau umdrehen. Wir müssen mal gucken, wo wir unser Geld verschwenden und mehr Geld in der Kasse behalten für die wirklich wichtigen Aufgaben des Staates.
Was also tun? Der Kanzler einer Versprechens- und Vertröstensregierung, der sagt, also Friedrich Merz sagt, wir bringen alles auf den Weg, eins nach dem anderen, im Einverständnis oder, soll ich sagen, mit der Erlaubnis der SPD. Seit fast 1,5 Jahren auf den Weg gebracht und dann vergessen, nichts kommt am Ziel an. Es wird keinen Big Bang geben, keinen Befreiungsschlag, sagt Kanzler Merz auch. Wie lang kann der Mittelstand mit einer solchen abwartenden Politik denn noch überleben? Wann ist es mehr als 80 Insolvenzen am Tag? Wann gehen große Firmen weg oder sagen, es ist schlichtweg sinnlos, was zu unternehmen in diesem Land, was Unternehmen verhindert?
Nun, das passiert ja gerade schon. Also da brauchen wir gar nicht in die Zukunft zu gucken. Die Lage ist so dramatisch, dass man auch nicht verstehen kann, wie eine Bundesregierung Business as usual betreibt. Der Patient, deutsche Wirtschaft, liegt auf Intensivstation und dann kann ich nicht einfach mal ins Arztzimmer gehen als behandelnder Arzt, da muss ich handeln. Und das macht die Bundesregierung nicht. Es ist unverständlich, dass hier nicht aktiv eingegriffen wird. Wir müssen schnell agieren und es muss tatsächlich so etwas wie Big Bang geben. Und den könnte es auch geben, wenn wir die Dinge vernünftig anpacken.
Ja, vernünftig anpacken, Big Bang, Veränderungen. Ich habe ja vorhin von der Erlaubnis der SPD gesprochen. Die ist ja seit 20, 25 Jahren immer dabei bei dieser Regierung. Sei es als Gewerkschaft, sei es als Regierungspartei. Kann das überhaupt mit den Sozialdemokraten etwas werden? Man kriegt Mehrheiten, aber immer nur Mehrheiten für teure Kompromisse und nicht für Einsparungen.
Da kann man ein großes Fragezeichen machen. Und wenn es mit den Sozialdemokraten nicht geht, dann muss der Kanzler eben gucken, dass er einen anderen Weg findet, wie wir die Dinge hier in Ordnung bringen. Wir können jedenfalls so nicht weitermachen. Das Land gibt viel zu viel Geld für Dinge aus, die eigentlich nicht seine Aufgabe sind. Die CDU hat noch zwischen Wahl und Regierungsbildung die Frage gestellt, wie viel Geld geht eigentlich an 551 NGOs in diesem Land? Und es sind offensichtlich, ich kenne die Zahlen nicht genau, es sind offensichtlich Beträge in Milliardenhöhe. Ist es richtig, dass die von uns hart erwirtschafteten Steuermitteln für Vorfeldorganisationen der Politik ausgegeben werden? Und sollten die nicht besser durch Spenden finanziert werden? Und wenn sie sich nicht durch Spenden finanzieren können, dann sollten sie sich vielleicht auch auflösen. Also man muss wirklich die Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Dann haben wir inzwischen einen Sozialstaat, ich würde ihn fast Asozialstaat oder Unsozialstaat nennen, der über 1,3 Billionen Euro ausgibt. Es ist uns ja nicht entgangen, dass neulich in Bremen ein Mitarbeiter des Jobcenters gesagt hat, dass nach seiner Einschätzung 30-40% der Empfänger von Sozialabgaben das Geld bekommen aufgrund von falschen Angaben. Also das heißt, wir unterstützen hier nicht mehr die wirklich Bedürftigen, sondern inzwischen breite Bevölkerungsmassen. Und das kann nicht die Aufgabe des Staates sein. Und vielleicht ein dritter Aspekt dazu. Wir haben 502 unterschiedliche Sozialpakete von Sozialleistungen. Die sind festgehalten in 12 Gesetzbüchern mit mehr als 3200 Paragraphen. Da blickt niemand mehr durch. Aufgrund von was, wer, wie viel Geld bekommt. Und wenn wir da nicht aufräumen, und das hätte die Bundesregierung längst anpacken müssen. Also man hört ja, dass Frau Baas einen relativ kurzen Arbeitstag hat. Sie sollte einen langen Arbeitstag haben und sollte sich mal darum kümmern, dass wir unsere Sozialausgaben auf die wirklich Bedürftigen beschränken und nicht das Geld wild durch die Gegend verteilen. Und zwar so, dass die gar nicht mehr wissen, wo sie es ausgeben. Ich erinnere da auch nochmal an Margaret Thatcher, die eben gesagt hat, there is no such thing as public money. It's taxpayers' money. Also es gibt keine öffentlichen Gelder, ja, mit denen die Politiker glauben, dass sie machen können, was sie wollen. Es ist Steuerzahlergeld, das wir erwirtschaften und mit dem die Politiker als Treuhänder verantwortungsvoll umzugehen haben. Das tun sie leider seit Jahrzehnten nicht.
Die Politiker bekommen ja manchmal sowas wie eine Abmahnung, in dem nicht mehr SPD, immer weniger CDU gewählt wird. Die Arbeitsministerin Bärbel Baas, die behauptet, Zum einen, dass sie als Unternehmer ja nur in Maßanzügen rumlaufen und die Politik verächtlich machen. Sie behauptet auch, es gibt keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Lars Klingbeil, SPD-Vizekanzler, er sagt, Migration bereichert unser Land. Das sind Beispiele für ideologisch verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Oder fehlt diesen Politikern einfach Bildung, der ökonomische Sachverstand, Erinnerung an die Wirklichkeit?
Aus meiner Sicht sind das gestörte Wahrnehmung, ideologisch gestörte Wahrnehmung. Und hier fehlt die Bereitschaft, den eigenen Willen, wie man die Welt umbauen will, den eigenen Willen einfach mal zum Schweigen zu bringen und mal zu schauen, wie die Realität tatsächlich gestaltet ist. Das scheint diesen Personen komplett zu fehlen. Und es ist eins klar: Wer nicht auf Basis der Realität seine Politik formuliert, wird eine fatale und negative Politik für das Land machen. Ja, und wenn ich mir anschaue, was Bärbel Baas und Lars Klingbeil formulieren als Wahrnehmungen, dann kann ich eigentlich nur dem Bundeskanzler sagen, die beiden können nur eine fatale Politik für das Land machen. Sie müssen eigentlich entlassen werden. Es entsteht nur gute Politik, wenn sie auf der Basis von Realität stattfindet.
Kevin Kühnert, Ex-SPD-Generalsekretär, Ex-Mitarbeiter in einem Callcenter, jetzt als Kabarettist, Moderator und Wirtschaftsexperte unterwegs. Tax the Rich, da gehören Sie dazu. Höhere Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Dem Mittelstand lassen sich doch noch ziemlich viele Hälse durchschneiden, aber das soll, so die Sozialdemokraten, sozial gerecht sein und sozial gerecht geschehen. Geht Ihr Blutdruck jetzt hoch?
Nee, der geht nicht hoch. Ich beobachte das ja seit langer Zeit. Aber es ist ja interessant, wenn man mal nach China guckt. Da gab es den Gründer des modernen chinesischen Aufstiegs, Deng Xiaoping, ist mit 76 Jahren Präsident von China geworden und hat das Land, glaube ich, bis zum 92. Lebensjahr regiert. Deng Xiaoping hat gesagt, wenn wir das Land wieder wirtschaftlich nach vorne bringen wollen, dann müssen wir es zulassen, dass der eine oder andere etwas mehr Geld verdient oder auch viel mehr Geld verdient als die anderen. Solche Leute werden dann die breiten Bevölkerungsschichten nach oben ziehen. Und er hat auch verstanden, dass es Industrie braucht, um eine breite Bevölkerungsschicht in ein gutes Maß an Wohlstand zu bringen. Also man hätte fast Lust, einen Herrn Kühnert, einen Herrn Klingbeil und Frau Baas mal zur kommunistischen Partei nach Peking zu schicken und dort Nachhilfeunterricht nehmen zu lassen. Die sind viel weiter im Denken als unsere Sozialdemokraten, die ja eigentlich keine echten Sozialdemokraten mehr sind, sondern extrem linke Politiker.
Die soziale Sicherung ist ja seit Bismarcks Zeiten so etwas wie die deutsche DNA. Aber das System ist im Laufe der Jahrzehnte zu einer riesigen Umverteilungsmaschine geworden, und zwar von oben nach unten, vom Steuerzahler zum Almosenempfänger. Der Staat gibt, der Bürgergeldempfänger immerhin 5 Millionen, nimmt über 50% ohne deutschen Pass. Der Sozialstaat ist zum großzügigen Ernährer von ganz vielen Leistungslosen geworden. Stimmen Sie dem zu?
Absolut. Und das ist diese extreme Summe von 1,3 Billionen Euro, die da jedes Jahr für ausgegeben werden. Ich würde mal annehmen, dass wir bei konsequenter Durchforstung dieser 502 Sozialpakete, die wir haben, ich wiederhole nochmal, die keiner mehr richtig versteht, die wissen eigentlich gar nicht mehr, wo dieses Geld hin ausgeben. Ja? Wenn man das konsequent durchforstet, dann behaupte ich, kann man wahrscheinlich, ohne dass man jetzt die wirklich Bedürftigen nicht mehr unterstützt, 600 Milliarden einsparen. Und wenn wir das Geld einsparen, dann kann der Staat mal seine wirklichen Aufgaben wieder wahrnehmen. Ich erinnere mal dran, allein in der Infrastruktur, wir haben in Deutschland 4000 sanierungsbedürftige Brücken. Wir haben neulich in Bonn erlebt, dass innerhalb von einer Viertelstunde eine Brücke gesperrt wurde und dass man wieder auf den Fährverkehr über den Rhein übergegangen ist. Eine Reihe weiterer Brücken werden demnächst auch stillgelegt werden müssen. Innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Bildung. Der Staat vernachlässigt seine Aufgaben, gucken Sie die Bundesbahn an, vernachlässigt seine Kernaufgaben und konzentriert sich darauf, einfach Geld von den Bürgern zu nehmen, die arbeiten, und es in unüberschaubarer, zum Teil sinnloser Art und Weise zu verteilen. Wir müssen hier unsere Hausaufgaben machen, wie das jedes Unternehmen auch tut, das irgendwie in Finanzknappheit kommt. Die machen einen Kassensturz und sagen, wofür geben wir noch Geld aus? Gehört das zu unseren Kernaufgaben oder nicht? Und alles, was nicht zur Kernaufgabe gehört, muss dann eben gestrichen werden. Wiederhole nochmal, auch die NGOs.
Gehört zur Kernaufgabe die Finanzierung unglaublich vieler parasitärer NGOs? Gehört dazu eine Entwicklungshilfe, die weltweit die höchsten Gelder ausgibt? Gehört dazu eine politische Kaste? Gehört dazu Milliardentransfers an eine immer weiter übergriffig werdende Europäische Union? Und das kann man einfach so aufzählen, wofür Geld ausgegeben wird. Für Klimaprojekte in Tansania, für Krankenkassenaufbau in irgendwelchen anderen Ländern. Da wird ja auch viel Geld aus Goodwill, weil wir sind die Besten und wir haben noch Geld für Klima, für soziale Ungerechtigkeiten weltweit und nehmen dabei so ziemlich jeden in diesen Sozialstaat auf, der es in dieses Land schafft.
Das muss dringend aufgeräumt werden. Also es gibt ja dort wirklich auch krasse Blüten, wo unser Entwicklungshilfegeld hingeht. Ja, ob das jetzt Kompostieranlagen in Togo sind oder wir haben 500 Millionen Euro für den Einstieg von Südafrika in die Solarenergie ausgegeben. Ja, da werden Solarpaneele dann in China eingekauft, um sie in Südafrika zu platzieren. Das ist also eine indirekte Subvention chinesischer Produkte. Auch das muss extrem durchforstet werden. Die berühmten Fahrradwege in Peru und Genderprojekte in irgendwelchen Ländern. Völlig absurde Geldausgaben. Auch hier ist ein dringendes, systematisches Durchforsten notwendig und eine Konzentration aufs Wesentliche. Deutschland ist, glaube ich, in der weltweiten Entwicklungshilfe auf Platz 2.
Ja, ich glaube sogar auf Platz 1. Aber ich glaube, um ein paar Milliarden muss man sich gar nicht streiten, auch wenn manche Politiker im Bundestag mit stolz geschwellter Brust so etwas sehen, dass so viele Milliarden aus dem Land fließen. Ich wollte nochmal über Bildung reden. Das sind weit über 50.000 junge Leute, die jedes Jahr ohne irgendeinen Abschluss von der Schule gehen. Die Migration hat das niedrige Bildungsniveau noch weiter gesenkt. 70% bestimmter Migranten gelten als Analphabeten, ohne Beruf, ohne Fähigkeiten. Auf der anderen Seite, die Kinder vieler Politiker, auch Minister, Präsidenten, Kinder darunter, die kenne ich, die gehen auf private Bildungseinrichtungen, die als Politiker genau diese Bildungsmisere in diesem Land verantworten, muten ihren Kindern das eigentlich gar nicht mehr zu, sondern gehen auf private Institute. Wird da eine Elite herangezogen, die geeignet ist zum Führen dieses Landes, während der Rest mit einer schlechten Bildung über die Reihen kommt? Da fehlt ja sowas wie Leistung in diesem ganzen System, eine Einforderung von Leistung.
Das ist ja auch ein vielschichtiges Thema. Zum einen, wir haben hier einen großen Magneten aufgestellt für ungebildete Einwanderer, die sich einfach aus wirtschaftlichen Gründen einen Vorteil von der Migration in die Bundesrepublik Deutschland versprechen und die nicht sich integrieren wollen, sondern die einfach die sozialen Segnungen, die im Moment in diesem Land verteilt werden, für sich in Anspruch nehmen und genießen wollen. Dieser Magnet muss abgeschaltet werden. Und es muss ein anderer Magnet eingeschaltet werden, nämlich der Magnet, der für eine Anziehungskraft von qualifizierten Menschen sorgt und verhindert, dass qualifizierte Personen dieses Land verlassen. Ohne clevere Menschen wird dieses Land nicht vorwärts kommen. Ohne clevere Leute gibt es in diesem Land keine Innovation und gibt es auch keine Leistung, denn nur durch Leistung erhalten wir einen allgemeinen Wohlstand in der Bevölkerung. Und wenn wir das nicht konsequenterweise betreiben, dann werden wir ganz bitter erleben, wie der Wohlstand immer weiter absackt, dass sich die Leute keinen Urlaub mehr leisten können, dass sie immer mehr Abgaben leisten müssen für immer weniger Leistung des Staates. Wir müssen es komplett umdrehen. Und natürlich, wir sind jetzt kein rohstoffreiches Land. Der Rohstoff, den Deutschland haben kann und braucht, ist exzellente Bildung seiner Bevölkerung. Damit kann man dann eine Menge von Dingen stemmen, damit kann man innovativ sein, damit kann man Top-Qualitätsprodukte zu vernünftigen Preisen auf den Weltmarkt bringen. Wenn wir all diese Strukturen vernachlässigen, dann programmieren wir den Abstieg des Landes. Leider tun wir das gerade. Und es muss dringend gewendet werden. Und die Bundesregierung, wir haben eine negative Erfahrung mit Frau Merkel gemacht, wir haben eine negative Scholz-Erfahrung und leider die aktuelle Bundesregierung hebt sich davon in keiner Weise ab. Das ist jetzt die dritte Bundesregierung hintereinander, die im Prinzip zuschaut, wie das Land weiter auf dem Abstiegsgleis ist.
Müsste sich denn Ihre Partei nicht entmerkeln? Da geht ja der Atomausstieg, der auch über eine Moralkommission begründet wurde. Da fällt die offenen Grenzen fällt dazu. Da fällt der Ausbau des Sozialstaates dazu. Gibt es denn Bestrebungen, sich von dieser 16 Jahre Kanzlerin inhaltlich, auch personell zu distanzieren in ihrer Partei?
Ich sehe sie derzeit nicht, ja. Aber es wäre dringend notwendig. Denn die Merkel-Ära ist eine Zeit des Stillstandes auf vielen Gebieten gewesen. Das ist eine reine Verwaltungszeit gewesen, die einfach nicht darauf geachtet hat, dass das Land sich nach vorne entwickelt. Die interne Verwaltung, die öffentliche Infrastruktur, die Straßen, die Brücken, die Bundesbahn, die Energieversorgung. Also hier sind so viele Versäumnisse und nicht zuletzt auch Europa. Also wir schicken eine erfolglose deutsche Ministerin an die Spitze der EU-Kommission, die aus meiner Sicht eine völlig falsche Europapolitik betreibt. Im Klein-Klein versucht hier Regelungen zu machen und Bürokratie einzuführen, wo überall es geht, anstatt eine gut organisierte Weltpolitik zu betreiben, um auf der Welt mitreden zu können, wie die künftige Weltordnung aufgebaut wird.
Was erlebt denn der Mittelstand in Deutschland, wenn er Jobs anbietet? Merken Sie, dass es einen Facharbeitermangel gibt? Merken Sie, dass die Leute, die sich bei Ihnen bewerben, es gibt ja 3 Millionen Arbeitslose, die ja vielleicht auch in Arbeit kommen können, wollten, merken Sie denn, dass sowas fehlt wie Tüchtigkeit, ein bestimmtes Bildungsniveau, eine bestimmte Ausbildungsreife? Merken Sie diesen Facharbeitermangel, der möglicherweise auch was damit zu tun hat, mit einem Bildungs- und Leistungsmangel?
Es gibt immer noch einen gewissen Fachkräftemangel, ja, wobei sich gerade durch viele Entlassungen von in Schwierigkeiten geratener Unternehmen etwas entlastet. Ja. Aber in unserem Unternehmen erleben wir es immer wieder, dass Bewerber vom Arbeitsamt entsandt werden und im Prinzip eigentlich nur die Unterschrift haben wollen, dass sie sich vorgestellt haben. Sie machen schon beim Einstellungsgespräch den Eindruck, dass sie eigentlich gar nicht arbeiten wollen, sondern das müssen, weil sie sonst irgendwelche Zuwendungen vom Arbeitsamt gestrichen bekommen. Der Leistungswille ist bei einigen natürlich da, aber es gibt eine große Gruppe in diesem Staat, die den Leistungswillen komplett vermissen lässt.
Ja, da muss man sich ja auch nicht wundern. Das ist ja auch ein Teil dieses Sozialsystems in der Bundesrepublik, dass man das gar nicht mehr machen muss. Arbeit, Anstrengung, vielleicht Struktur in seinen Tagesablauf zu bekommen, da ist ja sowas wie eine Arbeitsethik enorm wichtig. Trotz der vielen Arbeitslosen, trotz der Bürgergeldempfänger, trotz dieses, man kann es den Leuten ja nicht verlenken, wenn die weiter in diesem sehr kommoden Sozialsystem leben wollen und sich damit eingerichtet haben. Es gibt ja Zuschüsse für alles, von der Küche bis zum Federmäppchen für die Schule.
Es ist ein Unsozialsystem, wenn Leute, die arbeiten könnten, nicht arbeiten und sich von der Arbeit der leistungswilligen Person ernähren lassen und bezahlen lassen. Das ist nicht sozial. Ein Sozialsystem sollte sich darauf konzentrieren, die wirklich Bedürftigen, also die, die aufgrund von Schicksalsschlägen in eine wirkliche Krise geraten sind, zu unterstützen. Ich denke, das ist absoluter Konsens. Aber wenn wir Geld von den Arbeitenden nehmen und sie breiten Bevölkerungsschichten zukommen lassen, die eigentlich arbeiten könnten, dann ist das nicht sozial. Das ist unsozial.
Ich hatte einmal so ein Hintergrundgespräch mit dem ehemaligen Bundeskanzler Schröder von der SPD und auf dieses Sozialsystem angesprochen, gab so eine kurze Pause. Und da sagte er, es gibt drei Gründe, warum der Sozialstaat sinnvoll ist und warum er einspringen muss. Drei Gründe, warum man Unterstützung erhält. Zu alt, zu jung, zu krank. Und da waren meine Journalistenkollegen ganz still, weil da hat jemand die Wirklichkeit betrachtet und gesagt, dieser Sozialstaat birst auseinander, das ist nicht finanzierbar. Es gibt Gründe, warum wir einen Sozialstaat in diesem Land entwickelt haben. Aber diese Gründe sind nicht endlos.
Absolut, ja. Und die Zahlen sprechen ja eine sehr, sehr klare Sprache. Wir können uns das nicht leisten, wenn wir die Dinge mal ordentlich durchforsten und auf die wirklichen Notwendigkeiten konzentrieren, dann kann dieses Land wahrscheinlich einen Betrag von 600, 700 Milliarden Euro mobilisieren, den sie für die dringenden Aufgaben des Staates und für die Sanierung der Wirtschaft einsetzen kann. Wir müssen aufräumen. Aber ich sehe derzeit in der Bundesregierung dazu offen gestanden überhaupt keinen Ansatz.
Versuchen wir es mal mit Zahlen. Wo kann denn eingespart werden? Nennen Sie einmal 3, 4 Felder, wo eine Milliardeneinsparung möglich ist.
NGOs, Milliardenbeträge. Sozialbudget, 400 bis 600 Milliarden alleine, wenn man mal wirklich eine Konzentration vornimmt auf die wirklich Bedürftigen. Beschäftigung im öffentlichen Sektor. Wir haben insgesamt in Deutschland 35 Millionen sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige. Der Staat beschäftigt 6,69 Millionen Menschen. Das ist ein Prozentsatz von ungefähr 17%, wenn ich das richtig sehe. Es ist viel zu viel. Wir brauchen so viele Leute nicht in der Verwaltung und insbesondere der Bund hat die Beamtenzahl dramatisch gesteigert, seit 2010 um 59%. Ja, wir haben viel zu viele Beamte und wenn man dann sieht, wie die Bundesregierung agiert, die hat zwar Ministerien mit enormen Organigrammen und hohen Anzahl von Personen und ständig werden externe Kommissionen gebeten, die politische Arbeit zu machen. Also wir müssen drastisch reduzieren oder ich nehme mal die Arbeitsvermittlung. Ja, auch dort haben sich die Zahlen relativ dramatisch entwickelt. Wir hatten 2015 pro Mitarbeiter bei der Arbeitsvermittlung eine Vermittlungszahl von ungefähr 15 Personen pro Jahr. Diese Vermittlungszahl hat sich jetzt in der letzten Zeit auf 6 Personen pro Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung reduziert. 6 Personen. Und die Arbeitsvermittlung hat, glaube ich, 130.000 Mitarbeiter beschäftigt. Das ist einfach ein totaler Irrsinn.
Wo kann denn noch investiert werden? Im Augenblick wird investiert in alternative Energien, in neue Beamtenstellen und Bärbel Baas, um die nochmal zu Wort kommen zu lassen, die hätte gerne, dass man der Wirtschaft für die nächsten 30 Jahre, also der Kommodenwirtschaft für die nächsten 30 Jahre, die Leitplanken vorgibt. Wo kann noch, wo soll investiert werden, damit es sinnvoll ist?
Das sind ja Tendenzen, und die sind leider auch in der EU zu finden, das sind ja Tendenzen, die absolut Richtung Planwirtschaft gerichtet sind. Ja? Und der Staat möge sich bitte nicht einbilden, dass er der bessere Unternehmer ist. Der Staat ist kein Unternehmer und er kann es auch nicht. Ja? Die Aufgabe des Staates ist, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass jeder hier, und zwar auf faire Art und Weise, ein Geschäft starten oder weitertreiben kann und selber verantwortlich dafür ist, dass die Produkte, die er herstellt, auch einen Absatz finden. Ein Staat kann das nicht. Er ist viel zu kompliziert und ist viel zu weit weg von den Konsumenten, die die Produkte übernehmen wollen. Diese Tendenzen zu sagen, welchen Sektor der Wirtschaft sollen wir denn künftig noch fördern? Ich glaube, wir haben im Moment ein Subventionsbudget von 130 Milliarden oder 120 Milliarden, ja, ist der völlig falsche Ansatz. Ja, warum können die sich nicht berufen und fokussieren auf ein Wirtschaftssystem nach Ludwig Erhard, das erwiesenermaßen dieses Land extrem erfolgreich gemacht hat? Ja? weil wir diese Dinge vergammeln lassen und einfach nicht beherzigen. Auch deshalb marschiert das Land nach unten und entwickelt sich nicht in die richtige Richtung.
Wo wir fast nochmal bei Ihrer CDU-Kanzlerin Merkel wären. Die hat die grüne Politik verantwortet. Lässt sie durchziehen als Green Deal von ihrer ehemaligen Ministerin Ursula von der Leyen? Hat denn die Europäische Union, und Sie merken das ja an den vielen Bürokratievorschriften, die Sie bekommen, bis hin zur CO2-Abgabe für die Dienstwagen in Ihrer Firma. Woher kommt diese selbstbewusste Arroganz von Brüssel über die Bundesregierung durchregieren zu wollen bis in Ihren Fuhrpark oder in Ihre Beschäftigungszahlen oder in dem, was Sie wie herstellen? Woher resultiert diese Arroganz? Sie sind ja lange auch selbst in der Politik. Eine gewisse Ahnung sollten Sie ja oder haben Sie ja vielleicht, woher das kommt.
Also, das kann ich Ihnen echt schlecht beantworten. Wie die dazu kommen, weiß ich nicht. Es gibt ja den Satz von einem früheren englischen Premierminister Ende des 19. Jahrhunderts, der gesagt hat, der Politiker schaut auf die nächste Wahl, der Staatsmann auf die nächste Generation. Ich glaube, wir haben viel zu viele Politiker, die meinen, indem sie einem bestimmten Mainstream folgen, die nächste Wahl gewinnen zu können. Wobei man ja leider sagen muss, dass Frau von der Leyen nie gewählt wurde. Die hat ja nie für die Kommission kandidiert, ist nie gewählt worden. Auch hier ist ein aus meiner Sicht großer struktureller Fehler. Sie ist einfach ernannt worden. Also ich kann Ihnen nicht genau sagen, woher das kommt, aber ich kann beschreiben, was es ist. Es ist eine ideologische Verblendung. Es ist auch eine Abkehr von den großen Weisen unserer Vergangenheit, von Platon oder Thomas von Aquin, die Realität wahrzunehmen. Auch in diesem Zusammenhang, die berühmte CO2-Steuer ist der größte Irrsinn, den wir hier betreiben. Man muss sich mal anschauen, wie die europäische Industrie dasteht. Ich glaube, dass man sagen kann, dass die europäischen Unternehmen wahrscheinlich die nachhaltigsten der Welt sind. Wir tun alle was. Also auch in unserem Unternehmen tun wir viel, um möglichst nachhaltig zu arbeiten, den Energieverbrauch kontinuierlich zu reduzieren. Wir setzen Solartechnik ein, wir heizen mit Erdwärme und so weiter und so weiter. Und wir Europäer, die wirklich einen Fokus auf Nachhaltigkeit legen, wir zahlen eine saftige CO2-Steuer. Amerika und China lachen sich kaputt. Die sagen, ihr dummen Europäer, ihr schießt euch auch noch selber ins Knie und schwächt eure Industrie und macht uns leichter, billigere Preise im Weltmarkt anbieten zu können. Es ist so absurd wie nur irgendwas. Und ich kann nur im Namen der gesamten deutschen Wirtschaft und eigentlich der gesamten deutschen Bevölkerung die klare Forderung formulieren, sofort weg mit der CO2-Steuer. Im Übrigen hat Friedrich Merz das ja auch mal angekündigt, dass wenn die zum Nachteil der deutschen Wirtschaft gereicht, muss sie abgeschafft werden. Er möge bitte mal dafür sorgen, dass das endlich passiert. Weg mit der CO2-Steuer.
Mit einer SPD ist das offenbar nicht zu machen. Das ist eine konkrete Utopie, was Sie formulieren. Das ist noch nicht mal ein Hoffnungswert. Wo sehen Sie denn dieses Land in 2, 3, 4 Jahren?
Wenn mit der SPD die richtigen und wichtigen Sachen, um dieses Land nach vorne zu bringen, um die richtigen Dinge für seine breite Bevölkerung zu tun, für den Wohlstand der Bevölkerung, für die Sicherheit der Bevölkerung, wenn das mit der SPD nicht möglich ist, dann muss man die Koalition beenden. Und dann macht man entweder eine Minderheitsregierung oder man ruft Neuwahlen aus. Es gibt ja auch innerhalb der CDU-Fraktion durchaus erwähnenswerte Mitglieder, die prognostizieren, dass im September aller Wahrscheinlichkeit nach die Koalition sowieso brechen wird, wenn die Landtagswahlen stattgefunden haben. Es geht nicht um die Parteien und es geht nicht um den Dienstwagenschlüssel, auch nicht den Dienstwagenschlüssel von Herrn Merz. Es geht ums Land. Und wenn Herr Merz das mit der SPD nicht hinkriegt, und das sollte er allmählich verstehen, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht möglich ist, wenn man sich die ganzen Diskussionen anguckt, dann hat er sich den Interessen des Landes zu unterwerfen und zu sagen, es geht so nicht und entweder versuche ich es mit anderen Mehrheiten oder ich muss Neuwahlen ausrufen. Die Alternativen gibt es. wenn wir so weitermachen, dann wird das Land weiter runtergehen. Wir werden weitere Industriearbeitsplätze verlieren. Jeden Monat kommen 15.000 Arbeitslose dazu. Jeden Monat zig Unternehmen, die aus dem Geschäft, zumindest in Deutschland, durch Insolvenz oder Abwanderung aussteigen. Dann wird es weiter bergab gehen und die finanzielle Lage des Staates wird immer schlechter werden. Wir werden nicht mal das Geld mehr haben, um die 4.000 Brücken zu sanieren. Wenn wir einen Wechsel machen und uns auf das besinnen, was wir alles wissen, wenn wir uns auf wirkliche Marktwirtschaft im Sinne von Ludwig Erhard besinnen und der Staat sich auf seine Aufgaben fokussiert, dann glaube ich, hat Deutschland die Kraft, auch wieder aufzusteigen und wieder an die Weltspitze zurückzukehren. Aber nur dann.
Sie reden so ein bisschen von einer kreativen Zerstörung, dass die österreichische Schule der Ökonomie, dass es noch schlechter werden muss, dass dieses Land neu geordnet werden kann. Warten Sie darauf? Kommt das?
Also ich sage Ihnen mal, was wir in unserem Unternehmen machen. Wir sind jetzt in der Wirtschaftskrise auch etwas zurückgefallen, aber wir stehen relativ stabil da und sehen uns auch als Marktführer in dem Sektor, in dem wir tätig sind. Aber es ist keinerlei Anlass, irgendwie sich zurückzulehnen und zu sagen, ist doch alles gut, wir haben eine ganz gute Marktposition. Wir sagen, wir geben jetzt noch mehr Gas als vorher. Denn es gibt ein physikalisches Gesetz. Wenn man aufhört, besser zu werden, fällt man automatisch zurück. Also es kann nur den Weg nach vorne geben. Und das ist das, was ich von guten und fähigen Politikern erwarte. Dass wir nicht erst in eine Krise kommen, um Veränderungen zu machen, sondern dass wir einfach sagen, was ist notwendig, damit auch die nächste Generation ein ordentliches, freies und in Wohlstand platziertes Leben hat. Man muss mal bedenken, dass die jetzt junge Generation, ohne dass wir hier selbst einen Krieg hatten, im Prinzip sich nicht mehr das leisten kann, was ihre Eltern sich leisten konnten. Es ist heute für ein Paar, das im Beruf startet, ausgesprochen schwer, sich eine Wohnung zu leisten oder sogar ein Eigenheim. Es scheint so zu sein, dass wir warten müssen, bis die Krise wirklich perfekt ist und bis wir bald am Boden liegen. Aber es spricht einfach dafür, dass wir nicht die richtigen Leute an der Spitze dieses Staates haben.
Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Kontrafunk. Ich bin Frank Wahrlich. Und der Titel der Sendung, wie lange ist zu lange? Wie lange hält die deutsche Wirtschaft noch durch? Ich habe mich mit Dr. Andreas Ritzenhoff von der Firma Seidel in Marburg unterhalten. 650 Arbeitsplätze. Dr. Ritzenhoff ist in der CDU aktiv, ist in der Mittelstandsvereinigung, in der Atlantikbrücke und seine Firma ist sowas wie ein Weltmarktführer in seinem Bereich. Herr Dr. Ritzenhoff, ich bedanke mich, habe viel gelernt. Mal sehen, wo das Land so hinläuft. Die Entwicklung lässt sich ja ohne tüchtige Politiker nicht aufhalten und die tüchtigen Mittelständler, die tun das ihre dafür, damit sie überleben. Herzlichen Dank.
Gleichfalls, herzlichen Dank. Tschüss.